wie dankbar sind wir unserem Gott. Es gibt einfach keine Worte, um auszudrücken, was wir darüber empfinden, wenn wir stille werden und nachdenken, welch ein Vorrecht uns zuteil geworden ist. Es ist keine Anmaßung, keine Übertreibung, es ist wahr. Gott hat mit uns geredet. Er hat uns sein Wort und seinen Willen kundgetan. Auch da hat er uns geholfen, dass wir den Dienst eines Propheten in unseren Tagen ausgewogen im völligen Gleichgewicht einordnen. Wir kommen nicht hierher und sagen, Paulus sagt, oder Petrus sagt, und Petrus sagt, oder Brenhim sagt. Wir kommen hierher, schlagen das heilige Wort Gottes auf und lassen denselben Gott mit uns reden, der durch die Propheten gesprochen, der die Apostel gesandt hat, der durch das Alte und Neue Testament noch heute zu uns redet. Dankbar sind wir dafür, dass wir erkannt haben, dass der Herr für unsere Zeit doch einen Propheten verheißen hat, der das Herz der Kinder Gottes wieder dem Herz der Väter zuwenden sollte. Und es steht ja geschrieben, Gott hat zu den Vätern in alten Zeiten auf mancherlei Weise gesprochen. Ihr Lieben, es war Bruder Kramer, der gerade vorher noch sagte, Bruder Frank, ich bin so dankbar. Denn als ich noch ganz jung war, sagte der Pfarrer, wenn wir das Alte Testament nicht mehr nehmen, dann geht uns auch das Neue bald verloren. Und so ungefähr war es, Bruder Kramer. Und so ist das auch. Wir haben beides, das Alte und das Neue Testament. Wir haben die Ankündigungen, die Prophetie, die Verheißungen und dann ihre Erfüllung und das Erleben dessen, was Gott verheißen hat. Auch dafür sind wir dem Herrn sehr dankbar. Er hat tatsächlich Bruder Brenhim so gesandt, wie er einen Mose oder einen Elias sandte, mit einem ganz besonderen Auftrag. Aber keiner darf von uns erwarten, dass wir hier stehen und sagen, Elias sagte. Für so dumm darf uns kein Mensch auf Erden halten. Wir verkündigen den ganzen Ratschluss unseres Gottes. Und wir haben nicht den Geist der Abgötterei, dass wir einen Propheten oder Prophetensohn oder Prophetenschüler verherrlichen würden. Wir verherrlichen den Gott aller Propheten. Und das ist der lebendige Gott. Das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der wahre, ja der einzige Gott. Und dann merken wir schon, wie eben bemerkt, dass wir nicht den Geist der Abgötterei haben, sondern den Geist Gottes, der keinen Unterschied macht, der nicht hier benachteiligt und dort bevorzugt, der hier etwas nimmt und dort etwas liegen lässt, sondern der Geist Gottes nimmt das ganze Wort, fügt es zusammen und es ergibt ein harmonisches Ganze. Und auch das haben wir an dieser Stätte Jahr aus und Jahr ein erlebt. Ich habe vor einigen Tagen, was ganz selten vorkommt, eine Predigt gehört, die ich selbst gehalten habe auf einer Konferenz in Prinz Albert im Jahre 72. Und ich dachte, höre doch mal, was du damals gepredigt hast, ihr Lieben. Es hätte eine Predigt von gestern oder heute sein können. Ich war selber so überrascht und habe gesagt, Herr, das kann ich selber nicht ganz fassen, dass die Dinge im Ansatz schon alle da waren und jetzt weiterentwickelt sind und wir sehen heute klarer, wie wir damals gesehen haben, aber die Gesamtbotschaft und die Richtung, die stimmte von Anfang an. Wir haben nicht ein einziges Mal einen Kurswechsel vornehmen müssen. Auch das ist große Gnade bei Gott. Wie viele haben ihre Fahne hier gesetzt und dann ging's in die Richtung. Und dann ging der Dampf aus und dann kam die nächste Fahne und dann ging's in die Richtung. Dann ging der Dampf wieder aus und dann kam das nächste Pferd vor dem nächsten Wagen. Nein, Gott hat immer nur eine Richtung. Und ich will euch auch das ganz klar sagen. Es ist nicht das Verdienst eines Menschen. Auch das sagte Bruder Kramer vorhin. Hätte Josef sich nicht als treu erwiesen, hätte er nicht die Speise austeilen können. Aber wer hat ihn treu gehalten? Es war Gott, der ihn dazu bestimmt hatte. Und so gibt es keinen Menschen, der sich rühmen könnte. Hätte Gott uns nicht in den Schranken des Wortes gehalten, hätte er uns nicht die direkte Verbindung zum Wort gegeben, dann wären auch wir mit jedem Wind der Lehre hin und her geweht und verweht worden. Es war nur der Herr, der uns erhalten hat, und er wird uns bis ans Ende erhalten. Ich weiß es einfach, denn er, der begonnen hat, ist stark genug, um es auszuführen, und das mit großer Kraft und Herrlichkeit. Gelobt sei der Name des Herrn. Großes hat Gott an uns schon getan, und noch Größeres wird er tun. Nur immer zustimmen die Worte, immer mitgehen, immer Ja sagen und dankbarer werden, wie wir bis jetzt gewesen sind. Mehr Glauben, positive Einstellung zu Gott und seinem Wort. Stellt das Klagen ein, nehmt die Harfen von den Weiden. Der Herr kehrt nach Zion zurück und wir dürfen uns unseres Gottes aufs Neue freuen. Unser Gott hat mit uns Gedanken der Liebe und des Friedens. Der Feind möchte immer zwischenfunken. Ach, der sagt ja, wirst du es schaffen und so weiter. Und es ist doch noch nicht gut um dich bestellt. Du hast noch Schwächen, du hast noch Gebrechen und nun hast auch das noch getan. Wer auf den Feind hört, wird im Leben nicht froh werden. Wer aber dem Herrn Dank opfert, der preiset ihn. Und dann wird der Herr unsere Stärke. Wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Wenn wir Trübsal blasen wollen und hören, was der Feind uns einflüstern möchte und dann resignieren und so traurig dahergehen, das wäre eine Möglichkeit, aber nicht die richtige. Nein, freuet euch in dem Herrn und abermals sage ich, freuet euch. So steht's im Brief an die Philipper geschrieben. Auch Paulus musste durch vieles hindurchgehen, hat Schläge bekommen, hat Schiffbruch erlitten. Ihr könnt's ja alle im 2. Korinther Kapitel 11 nachlesen. Und trotzdem war der Herr seine Stärke. Er setzte seine Hoffnung auf den allmächtigen Gott. Ich bin einfach so dankbar, so überwältigt. Und ich sage euch auch warum. Hier ist kein großer Mann, der uns etwas gezeigt oder gesagt oder gelehrt hätte. Aber der große Gott ist uns gnädig gewesen. Er hat das, was nichts ist in der Welt, genommen, um in seinem Reiche etwas zu tun. Und dazu gehörtest du und auch ich. Wir sind ein Nichts. Nur Gott hat etwas aus uns machen können. Gelobt sei sein herrlicher Name. Hier haben wir alle mitgesungen. O Seele, die von Leid der Erde und der Last gebeugt, du stehst, erhebe Herz und Haupt. In jener Stadt soll Ruhe und Freude werden und ewige Herrlichkeit dem, der da glaubt. Es kommt auf den Glauben an. Auf welchen Glauben? Auf den Glauben, der den Heiligen ein für allemal überliefert und übergeben worden ist. Nicht auf irgendeinen Glauben, sondern auf den einen einzigen Glauben, von dem Abraham schon wusste und wie geschrieben steht, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Es ist nur ein Herr, nur ein Glaube und nur eine Taufe. Und wenn wir diesen einen Herrn gefunden haben und uns zu der einen biblischen Taufe bekennen, dann bleibt uns auch nur noch der eine biblische Glaube übrig. Der Glaube an den lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus, unserem Herrn, offenbart hat. Für die einen verborgen, den anderen offenbart. Dieser eine, im Wort Gottes verankerte, in den Verheißungen begründete, in uns bewirkte Glaube, das ist es, worauf es ankommt und er allein zählt. Deshalb sagte Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Wenn man heute durch die christlichen und andere Lande zieht und fragt, glaubst du, dann glauben sie alle. Jeder glaubt irgendetwas. Das ist nicht der Glaube, von dem die Heilige Schrift spricht. Der Glaube, von dem Gott redet, das ist ein durch den Geist und das Wort in uns gewirkte Substanz, eine göttliche Substanz. So steht's übrigens in der englischen Übersetzung in Hebräer Kapitel 11 geschrieben. Der Glaube ist eine Substanz dessen, was man hofft und noch nicht sieht. Also, der Glaube betrachtet die Verheißungen Gottes, als wären sie schon existent, als wären sie schon göttliche Realität geworden. Johannes hat ja auf der Insel Patmos vieles gesehen, auch die heilige Stadt, von der wir gesungen haben. Lasst es mich euch aus Offenbarung 21 lesen. Offenbarung 21 von Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen, siehe da, die Hütte Gottes ist bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, Gott selbst wird unter ihnen sein und wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, und keine Trauer, kein Klagegeschrei und kein Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Da sagte der auf dem Thron Sitzende, siehe, ich mache alles neu. Dann fuhr er fort, schreibe, denn diese Worte sind zuverlässig und gewiss. Ihr könnt's ja noch weiter lesen. Welch eine herrliche Beschreibung. Welch ein Tag wird das sein, wenn wir ziehen in Salem ein, wenn wir wandeln auf den goldenen Gassen liebes Herz, wer kann es fassen? Es wird Realität sein. Unser Herr hat es uns zugesagt, ehe er von dieser Erde ging und sprach, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Aber es ist so. Halleluja. Preis sei unserem Gott. Wir haben eine lebendige Hoffnung in unserer Seele. Und auch dafür sind wir von Herzen dankbar. Hier auf Erden ist noch der Tod. Nur diejenigen, die bei der direkten Wiederkunft des Herrn noch leben und übrig bleiben, werden den natürlichen Tod nicht mehr sehen, sondern verwandelt werden und zusammen mit den Erstauferstandenen dem Herrn in der Luft entgegengerückt werden. Aber bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Augenblick wird noch manch ein Bruder und manch eine Schwester heimgehen, wenn der Herr nicht schon unverzüglich und sofort käme. Schön ist, dass auch diejenigen, die mit der direkten Wiederkunft des Herrn rechnen, und zwar täglich damit rechnen oder jederzeit damit rechnen, trotzdem nüchtern und klar bleiben, bis der Herr kommt. Wir sollen ja wirken, bis er kommt. Und da wir nicht wissen, wann er kommt, können wir noch Pläne machen mit dem oder Bezug dessen, was noch getan werden soll im Reiche Gottes. Und wenn der Herr dann vorher kommt, gut, dann hat sich alles erledigt. Dann ist sein Plan zum Abschluss gekommen. Aber wie schon gesagt, zwischendurch ist noch Schmerz, sind noch Tränen, ist noch Leid. Wir denken da an einige, die uns direkt am Herzen liegen, an Schwester Kaufmann ganz besonders, die Schwester von Bruder Kupfer und an einige andere, die durch Krankheit, durch Prüfungen hindurchgehen müssen, einerseits festhaltend an dem Wort, in seinen Wunden bin ich geheilt, andererseits, wenn ein gewisses Alter kommt und Glied unseres Leibes von Krankheit heimgesucht werden und der Tod eine Ursache findet, um uns vielleicht hinüberzunehmen, dann ist es so allen Propheten und allen Aposteln und Männer Gottes ergangen. Wenn die Stunde kam, mussten auch sie gehen, aber sie gingen mit der lebendigen Hoffnung, an der ersten Auferstehung Anteil zu haben von dieser Erde, und sie werden dabei sein, wenn der Herr wiederkommt, denn sie sterben ja nicht. Ein Mensch, der ewiges Leben hat, der geht ja nur aus der Zeit in die Ewigkeit. Jesus sagte damals, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Amen. Wir leben in Ewigkeit. Als Lazarus gestorben war, sagte unser Herr, er schläft nur, ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Es ist dann nur ein Entschlafen, ein Auf Wiedersehen sagen auf Erden, ein Einschlafen hier und ein Aufwachen dort. Halleluja, preis sei Gott. Vor dem Tode braucht kein Gläubiger Angst zu haben. Der Herr hat den Tod überwunden, hat die Hölle besiegt und hat uns den Weg nach oben freigemacht. Er sagte im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, in den letzten Versen, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel über den Menschensohn hinauf und herabsteigen. Was war's? Es ging darum, dass der Himmel geöffnet wird. Stephanus sah den Himmel offen und er sah Jesus als Menschensohn. Auch das ist wichtig, das da zu lesen. Als Menschensohn zu Rechten der Majestät Gottes. Wir können jetzt in diese Dinge nicht näher eingehen, denn ihr alle wisst ja, dass er bis zur Vollendung der Gemeinde hoher Priester bleiben muss nach der Ordnung Melchisedeks, denn er ist als hoher Priester mit seinem eigenen Blute in das himmlische Heiligtum eingetreten. Er bleibt unser Fürsprecher, bis wir als Gesamtgemeinde zur Vollendung gekommen sind. Und deshalb auch die Sohnesbezeichnung bis zum Ende hin. Und dann steht so schön in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 28 geschrieben, dann wird auch der Sohn sich dem Vater unterwerfen und dann wird sein Gott alles in allen, so wie es von Gott bestimmt war, so wird der Kreis sich dann schließen und die Vollendung in allen Erlösten wird stattfinden. Wir werden dann als vollbürtige Söhne und Töchter Gottes erscheinen und dann wird nicht mehr die Bezeichnung Vater und Sohn sein, sondern dann wird wieder sein Gott alles in allem, wie es von Ewigkeit her war. So wird die Offenbarung Gottes in Christo wieder in Gott münden, nach dem Sinn und Zweck der göttlichen Offenbarung in Christo als Mensch seinen Sinn und Zweck erfüllt hat. Haben wir das alle begriffen? Vielleicht lese ich es euch, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. Es ist einfach nicht möglich, das so genau zum Ausdruck zu bringen in Worten, denn dafür gibt es keine Worte. Ein Mensch, der die Offenbarungen Gottes beschreiben möchte, der findet nicht die richtigen Worte. Es ist einfach zu gewaltig. Man kann es nicht, man kann es nur versuchen. Ich lese in 1. Korinther im 15. Kapitel von Vers 23, 1. Korinther, Kapitel 15 von Vers 23. Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung als Erstling Christus, hierauf die, welche Christus angehören bei seiner Ankunft. Liest ihr alle mit? Amen. Welche Christus angehören bei seiner Ankunft, danach das Ende, wenn er Gott dem Vater das Reich übergibt, sobald er jede Herrschaft und jede Gewalt und Macht vernichtet hat, denn er muss als König herrschen, bis er ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Wenn er dann aber aussprechen wird, alles ist unterworfen. So ist doch selbstverständlich der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat. Sobald ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles sei in allen.
Amen.
Amen. Preis sei Gott. Dann, wie eben schon gesagt, hat die Offenbarung Gottes im Sohne und die Herstellung der des Kindschaftsverhältnisses ihren Sinn und Zweck erfüllt. Warum steht geschrieben, er hat den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, damit ihr rufen könnt, Abba, Vater, wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden durch Jesus Christus, unseren Herrn, er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und trotzdem, der Herr aller Herren und der König aller Könige, wer kann das erklären? Kein Mensch, es ist auch nicht nötig. Es genügt, wenn wir es glauben. In Epheser Kapitel 2 wurde uns Herrliches vorgelesen. Ich möchte nicht alles wiederholen, nur den 10. Vers. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Denn sein Werk sind wir in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihnen wandeln können. Selbst das, was wir tun und was vor Gott bestehen wird, hast nicht du und nicht ich getan. Gott hat es schon für uns bereitgestellt. Gott hat alles schon so gefügt und geordnet, dass es nur noch durch uns zur Ausführung gelangt. Und dann ist es keiner mehr, der sich Ruhm oder Ehre geben lassen braucht, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denk doch an Bruder Branham, wie man es im Film sieht, so hilflos wie er, stand kein Evangelist da. Wenn man die Evangelisten gesehen hat, und ich habe sie ja fast alle gesehen und gehört, denen ging nie die Puste aus. Man wusste manchmal nicht, wann sie atmen und Luft holen, denn sie sprachen wie aus einem Maschinengewehr geschossen. Man merkte gar nicht, dass nachgeladen wurde. Man hatte den Eindruck, da ist ein ellenlanges Magazin und es wird nur geschossen. Sie kamen nie in Verlegenheit. Das funktionierte alles. Alles lief so wie geölt. Nie kamen sie auf der Plattform in Verlegenheit. Aber es gab einen Mann, das war ein wahrhaftiger Gottesmann, ein Prophet mit Gottesfurcht im Herzen. Er stand plötzlich hilflos da und sagt, mir ergeht es wie einem jeden von euch. Ohne ihn kann ich nichts tun. Hat unser Herr das nicht gesagt? Er sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich habe einmal einen Artikel gelesen von einem Pfarrer, der gläubig war, und das Herz begann ihm zu schlagen. Und dann hat er wie einen Reim gedichtet und geschrieben, Herr, wir haben alles in unsere Hände genommen. Wir haben ohne dich diesen Beruf gewählt. Wir haben ohne dich gepredigt. Wir haben ohne dich alle Handlungen vollführt und hat dann immer ohne dich und ohne dich und ohne dich dahinter gesetzt. Und zum Schluss kam er dann auf den Punkt und sagte, Herr, gestatte mir, dass ich von jetzt ab nicht mehr ohne dich, sondern mit dir alles recht tun kann, was ich vorher ohne dich falsch gemacht habe. Und das ist unser aller Weg, unser aller Erfahrung. Ohne den Herrn haben wir alles falsch gemacht. Mit dem Herrn können wir alles nur richtig machen. Denn er hat die Werke, die ja getan werden sollen, schon im Voraus für uns bereitgestellt, dass wir darin wandeln können. Noch ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Ich kann nicht anders. Ich muss ja immer wieder in das Alte Testament zurückgehen. Es gibt uns die Orientierung. Es zeigt uns den Weg Gottes, den Weg des Heils, den wir dann im Neuen in seiner Verwirklichung finden. Jesaja 45, ein ganz herrliches Wort in Vers 11. Jesaja 45 von Vers 11. So hat der Herr gesprochen, der Heilige Israels und sein Erschaffer. Über die kommenden Dinge befragt mich, meine Söhne, und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Hier spricht er nicht mehr zu Knechten und Mägden. Hier spricht er zu seinen Söhnen im Hinblick darauf, dass das Sohnesverhältnis, das Kindschaftsverhältnis zwischen Gott und der Menschheit in Christus hergestellt wurde. Über die kommenden Dinge befragt mich, meine Söhne, und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Es liegt mir heute auf dem Herzen, dass wir das Werk Gottes in die Hände Gottes zurücklegen und sagen, Herr, wir können es nicht tun. Wir wissen nicht wie und nicht wann und nicht wo. Herr, wir übergeben uns und dein Werk dir. Wir legen uns und dein Werk in deine Hände. Herr, tue mit uns, was dir gefällt. Ist das dein Wunsch? Ist das dein Gebet? Es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass wir sein Werk in seine Hände zurücklegen. Wie oft ist es ihm aus den Händen genommen worden? Jeder Evangelist und jede Richtung hat das Werk Gottes auf eigene Art und Weise betrieben. Die Zeit Gottes ist da, ihm sein Werk anzubefehlen, es ihm ganz neu und bewusst zu überlassen und sagen, Herr, wir sind hier, um dich wirken zu lassen. Wir sind hier, um dein Wort zu hören. Wir sind hier, um dich neu zu erleben. Wir legen dein Wort, dein Werk, dein Volk, uns selber, das gesamte Reich Gottes in deine Hände und befehlen es dir an. Und ihr wisst ja schon, was die Antwort ist. Er wird es wohl machen und herrlich hinausführen auf den Tag seiner Wiederkunft. Er sagte nicht, dass es irgendein Prophet oder Apostel herrlich hinausführen wird. Nein, wie wir schon oft gesagt haben, es gibt einige Dinge, die macht der Herr selber. Wenn er ein Wort sendet, dann sendet er seine Knechte und Propheten früh und spät. als es um Erlösung ging, da kam er selber. Er wurde unser Erlöser. Er vergoss sein Blut am Kreuz auf Golgatha. Er gab den Missionsbefehl. Er allein kann retten. Er allein kann heilen. Er allein kann selig machen. Sein Werk sei ihm ganz neu und bewusst anbefohlen. Er, der begonnen hat, wird herrlich vollenden. Wenn es um die Wegbereitung geht, um die Botschaft der Stunde, dann sendet er einen Propheten, um das prophetische Wort auf den Leuchter zu stellen. Dann aber, wenn die Vollendung kommt, wird er selber wiederkommen mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Er, der seine Gemeinde baut, vollendet sie und wird dann wiederkommen, um sie heimzuholen. Es gibt Leute, die möchten von einem Propheten heimgeholt werden. Ich kann das so nicht sagen. Ich möchte von meinem Herrn heimgeholt werden. Amen. Er sei der Erste, den ich schaue, wenn ich von dieser Erde genommen werde. Und ich sage es euch schon jetzt. Auch wenn wir dann gemeinsam verwandelt und zusammengeführt werden und majestätisch hinaufgehoben werden und einander sehen. Wir sehen dann ja einander. Wird trotzdem ein jeder von uns ein Verlangen haben, Jesus zu sehen. Alle Blicke derer, die hinaufgenommen werden, sind nicht nach rechts und links gerichtet. Die sind nach vorne, nach oben gerichtet. Wir möchten Jesus gerne sehen. Und nachdem wir ihn geschaut haben, werden wir natürlich all unsere Lieben, Abraham, Isaak und Jakob, alle Propheten, werden wir dann sehen. Und selbstverständlich auch unseren geliebten Bruder Brenhim. Ich möchte da nicht missverstanden werden. Wir hätten heute keine aktuelle göttliche Botschaft, wenn Gott nicht diesen demütigen Propheten gesandt hätte, um uns die Augen zu öffnen und unsere Herzen aufzutun, damit wir wissen, was im Reiche Gottes zu geschehen hat. Und dafür sind wir von Herzen dankbar. Nur habe ich das schon so im Natürlichen begriffen. Man bleibt nicht an dem Wegweiser stehen. Man begibt sich weiter bis zum Ziel hin. Viele bleiben an einem Wegweiser stehen. Und Männer Gottes können ja als Wegweiser, als Wegbahner von Gott benutzt werden. Aber wir bleiben nicht stehen an dem Wegweiser. Wir sehen, wo wir hingewiesen wurden. Das Ziel ist vor unseren Augen und wir gehen vorwärts durch die Kraft Gottes, Kraft der geistlichen Speise, die wir bekommen haben. Amen. Halleluja. Preis sei unserem Gott. Auch da ist ein himmelweiter Unterschied. Manche veranstalten den Tanz um das goldene Kalb. Und das sei ferne von uns. Als Mose damals auf den Berg genommen wurde und 40 Tage und Nächte nicht herunterkam, war es im Handumdrehen geschehen. Musik und Stimmung war im Lager, getanzt und gejubelt wurde. Aber als der Prophet herunterkam und sah, was da vor sich ging, hat er mit dem Hammer reingeschlagen und hat diesen Götzen, dieses Kalb, zerschlagen und hat der Sache ein Ende gemacht. Gott sendet einen Propheten nicht, dass wir Götzendienst trieben. Gott sendet einen Propheten, um den Geist der Abgötterei aus uns herauszunehmen und uns mit Gott zu verbinden durch das heilige Wort, das durch den Heiligen Geist inspiriert wurde. Und dann haben wir den Geist, der aus Gott ist, und erkennen, was uns von Gott geschenkt wurde. Manche möchten wissen, mit welcher Hand der Prophet die Gabel gehalten hat, ob er sie rückwärts hielt wie die Engländer, ob er sie vorwärts hielt wie die anderen Europäer. Manche möchten dies und jenes wissen, ob er am Fuß- oder Kopfende geschlafen hat. Das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert nur eins, nämlich das heilige Wort Gottes, mit dem er beauftragt wurde, die Botschaft der Stunde. Und die haben wir empfangen und geoffenbart bekommen durch den Heiligen Geist. Ich weiß auch nicht, ob Johannes der Täufer am Kopf- oder Fußende geschlafen hat. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur das, was Gott tut. Aber ihr wisst ganz genau, dass es all diese Dinge unter dem Volke gibt. Und dann merkt man auf Anhieb, diese Menschen haben gar nicht begriffen, worum es geht. Sie haben den Geist der Abgötterei in sich und würden, wenn der Prophet käme, tatsächlich seine Füße küssen. Und dann könnten sie ja gleich nach Rom gehen, denn da steht ja die Statue des Petrus und da wird ja auch von morgens früh bis abends spät der Fuß geküsst. Ich habe ja zugeschaut, das weiß ja jeder, wo dieses Ding dort steht und wo alle den Götzendienst treiben. Nein, lasst es mich in aller Deutlichkeit sagen. Gott hat uns herausgeführt aus aller Verwirrung, aus aller Nachfolge jedes Menschen. Und hier gibt es keinen, der einem Bruder Brenhim oder einem Bruder Frank folgt. Hier gibt es nur Nachfolger Jesu Christi, unseres Herrn. Und alle anderen können zu Hause bleiben. Wir brauchen den Geist der Abgötterei nicht. Wir brauchen den Geist Gottes. Und das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist offenbart uns nicht die Auseinandernahme eines Lebens eines Propheten, sondern das Wort, das Gott durch ihn an uns hat ergehen lassen. Stimmt's oder nicht? Und dann sind wir im Reiche Gottes auf den neuesten Stand gebracht worden. Vor kurzem wurde ich gefragt, ob ich denn nicht mitmachen würde, wenn der Prophetensohn käme. Das wäre doch nun eine ganz besondere Sache und so weiter. Tja, Prophetensöhne hin, Prophetensöhne her. Uns geht es um den Gott der Propheten. Um den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Samuel war solch ein großer Prophet und er musste Eli ankündigen, und zwar das Gericht über seine Söhne. Und als der große Prophet Samuel alt wurde, kamen die Ältesten Israels zu ihm und sprachen: Samuel, deine Söhne wandeln nicht in den Wegen Gottes. Ein großer Prophet war betrübt. Er konnte nichts daran ändern. Die Nachfolge Jesu Christi ist unabhängig von Ruf, Rang und Namen. Die Abhängigkeit ist allein von dir ganz persönlich zu treffen, nämlich ein Verhältnis zwischen dir und Gott zu schaffen. Wir sind nicht hier, um eine Verbindung zu einem Propheten herzustellen. Wir sind hier, um das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift, das gesamte prophetische und apostolische Zeugnis, dem Volke Gottes zu bringen und so das Volk in Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Über das Zukünftige befragt mich, meine Söhne, und lasst das Werk meiner Hände mir anbefohlen sein. Heute möchte ich von Herzen sagen, Herr, dein Werk legen wir in deine Hände. Uns legen wir mit dazu auf deinen Altar und haben nur die eine Bitte. Habe deinen Weg mit uns allen. Tue, was du dir vorgenommen hast mit der Gemeinde. Wir stehen dir zur Verfügung. Ohne dich können wir nichts tun. Komm, Herr, in unsere Mitte und vollende dein Werk in Kürze. So wollen wir heute beten und es dem Herrn hinlegen. Ich glaube, dass es mir und uns allen von dem Augenblick an besser gehen wird, denn wir mühen uns ab, wir sorgen uns, wie wird's werden und so weiter. Wenn es uns heute gemeinsam gelingen könnte, dem Herrn wirklich alles in die Hände zu legen und sagen, mach du es wohl. Können wir das wagen? Doch, wir können sagen, Herr, das Werk deiner Hände sei dir anbefohlen. Wir wissen nicht, was du tun möchtest. Du hast einen Plan. Er liegt fertig schon und ist bereit. Wie viele glauben, dass Gott von Anfang bis zu Ende alles in einem heilsgeschichtlichen Plan festgelegt hat, sagt Amen. Hundertprozentig. Gott plant nicht gestern oder heute. Der Plan Gottes ist gemacht worden, ehe die Zeit begann. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alles läuft entsprechend seinem Plan ab. Auch diese Zeit, in der wir jetzt leben und das, was jetzt zu geschehen hat, ist ein fester Bestandteil des göttlichen Heilsplanes mit der Gemeinde. Die Rückkehr Israels, ein fester Bestandteil des Heilsplanes Gottes für die Endzeit. Denn Gott hatte die Verheißungen schon im Voraus gegeben. Wir könnten sehr, sehr vieles hier andeuten oder auch erwähnen und darüber sprechen. Gott hat einen Plan gemacht. Wir haben ja die eine Broschüre mit dem Titel Der Plan Gottes mit der Menschheit verfasst. Und immer berühren wir nur einen Punkt hier und einen Punkt dort. Wie groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, du König der Völker. Merkt ihr nicht, wie alles auch uns klarer und größer wird, dass wir eine immer innigere Beziehung zu dem Wort, das uns gepredigt wurde, bekommen, zu der göttlichen Botschaft, dass uns immer alles klarer und klarer wird. Wir alle sind mit unseren eigenen Werken zum Abschluss gekommen und ruhen in Gott, um ihn wirken zu lassen. Er verspätet sich nicht. Natürlich, wie immer, wird er auch jetzt Menschen gebrauchen, aber dann, wie er es will. Ich möchte den Tag noch erleben, wirklich so ganz und direkt erleben, wo Gott das Programm gestaltet. Ihr auch? Wo Gott das Programm gestaltet. Wo wir zusammenkommen und die Leitung des Geistes so direkt, so mächtig über der ganzen Versammlung wäre, dass alle unter der Kontrolle des Herrn, unter der Leitung des Geistes wären, dass Gott austeilen, dass Gott segnen, dass Gott gebrauchen, ja, dass er sich nach seinem Willen offenbaren könnte. Bei ihm ist alles möglich. Sind wir bereit, unseren Willen tatsächlich in den Willen Gottes zu legen? Ich wäre heute bereit, total aufzuhören, wenn ich nicht wüsste, dass das, was jetzt geschieht, ja eine Zubereitung, eine Vorbereitung für das ist, was Gott noch tun wird, dann würde ich heute aufhören. Aber ich weiß ganz genau, dass in der Zeit der geistlichen Hungersnot Gott dafür gesorgt hat, dass die Speise ausgeteilt werden kann. Das Wort Gottes lebendig gemacht und geoffenbart, frisch geoffenbart für unsere Zeit. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergeht. Und Gott stellt immer das Wort auf den Leuchter, das in der bestimmten Zeit eben dran ist, damit es geschehe und sich erfülle. Also leben wir in diesen Tagen von dem Worte Gottes, das aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist. Unser Glaube ist in den Verheißungen verankert, die Gott für diese Zeit gegeben hat. Denn einen allgemeinen Glauben haben alle Menschen. Aber diesen biblischen Glauben hat nur die wahre Gemeinde des lebendigen Gottes. Nur diejenigen, die da hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist ein großer Unterschied, vorne zu stehen und nur den Vers aus Matthäus vorzulesen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt, oder in einer Versammlung zu sitzen, wo man direkt spürt, hier kommt ja das Wort frisch aus dem Munde Gottes. Obwohl es schon geschrieben steht, wird es ja ganz lebendig, ganz neu auf den Leuchter gestellt. Wir sehen, wir hören und wir erleben. Und das ist der große Unterschied. Vorlesen, was geschrieben steht, kann jeder. Aber das Wort, das dann frisch vom Throne ergeht und lebendig gemacht, hervorgehoben und auf den Leuchter gestellt wird, das sehen nur die, die selber zu dem goldenen Leuchter, also zur Gemeinde des lebendigen Gottes gehören. Denn unser Herr wandelt ja nicht irgendwo zu Babylon, sondern mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Und wenn man heute in die Gemeinden hineingeht, jeder weiß, was am 1. oder 3. Sonntag nach Trinitatis gepredigt wird. Das Programm ist für das ganze Jahr festgelegt und so geht es Jahr ein und Jahr aus. Aber der Wille Gottes ist es, dass wir zur rechten Zeit das rechte Wort zu hören bekommen. Und Gott lässt es uns wissen, noch ehe es geschieht, damit die Erwartung auf die Erfüllung in uns groß wird und wir ein Verlangen danach tragen, die Verheißungen ganz persönlich mitzuerleben. Der Herr klopft wirklich überall an und alle, die seine Stimme hören und auftun, zu denen kehrt er ein und hält das Mahl mit ihnen. Ich urteile nicht, aber ich könnte heute nicht mehr irgendwo sitzen, wo nur nach einem Schema der Sonntagsgottesdienst abläuft und nur ein Programm nach Menschenart getan wird. Wir sollten Gott mehr Dank darbringen, denn uns ist das Los aufs Lieblichste gefallen. ich wage zu sagen, dass Gott uns sein Wort und seinen Willen geoffenbart hat. Keine Überheblichkeit, aber aus dankbarem Herzen dürfen wir es bezeugen. Und ich hoffe, dass alle es recht verstehen. Unser Gebet geht dahin, dass noch viele zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Meine Söhne, das Werk meiner Hände, lasst mir anbefohlen sein. Ich bin es ja, der die Erde gemacht und die Menschen auf ihr geschaffen hat. Ich bin es, dessen Hände den Himmel ausgespannt haben und sein gesamtes Sternenheer habe ich bestellt. Er ist es und sonst keiner. Er ist Gott, außer ihm gibt es keinen. Ihm trauen wir es zu, dass er sein Werk vollenden wird mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ich weiß, über uns hat sich der Geist Gottes gelagert. Es ist eine herrliche Atmosphäre Gottes. Ich weiß, das Wort hat ausgerichtet, wozu es gesandt wurde. Und ich weiß, dass es tiefer denn je gedrungen ist. Es gab keine Zeit, in der Gottes Wort so viel ausgerichtet hat, wie gerade jetzt. Denkt an den Vers aus Psalm 118. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns froh sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Die Ehre dafür, dass wir den Tag seiner gnädigen Heimsuchung erkannt haben, die Zeit und die Botschaft erkannt und angenommen haben. Wir wandeln in dem Licht, das Gott uns durch sein geoffenbartes Wort geschenkt hat. Und sein Wort, das prophetische Wort, leuchtet wie ein helles Licht an einem dunklen Ort. Niemand braucht fernerhin in der Finsternis zu bleiben. Er kann das Licht des Lebens haben, das Wort des Lebens, das Licht des Lebens. Er, der Lebensfürst, hat uns alles gebracht. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.
Amen. Lasst uns aufstehen. Heute wollen wir hier dem Herrn gemeinsam danken und ihm auch das Pult, das Podium ganz neu weihen, von Herzen weihen, nicht mit Kritik, sondern aus Besorgnis um die Gemeinde. Einfach zu sagen, Herr, wir sind hier, von dieser Stätte geht dein Wort aus. Lass es alle Zeit in deinem Namen, in deinem Geiste, nach deinem Willen ein Herz und eine Seele. Damals waren sie einmütig beisammen. Heute sind wir einmütig beisammen. Wir erkennen an, dass jeder seinen Weg mit Gott geht. Wollen wir ihm von Herzen die Ehre geben? Seid ihr alle froh, dass Gott so natürlich, so eindringlich und dennoch so gewaltig mit uns allen redet. Seid ihr nicht froh darüber?
Amen.
Ist uns nicht die Decke von den Augen genommen worden? Amen. Bruder Russ, bete doch jetzt mit uns allen und dann beten wir noch gemeinsam.
Himmlischer Vater,
preis sei Gott.
Wir danken dir gemeinsam für dieses Wochenende. Wir danken dir gemeinsam für dein Wort. Wir danken
Halleluja.
Dir gemeinsam für die Segnungen,
Halleluja.
Die wir aus deinen Worten nehmen durften. Welch
mein
eine
Gott,
Gnade
mein
ist
Gott,
es,
mein Gott.
Dass wir dein Wort hören dürfen.
Ja, Herr.
In aller Wahrheit und in aller Klarheit.
Mein
du redest
mein
zu
Gott.
Uns, Herr, als zu deinem Volke. zu deinen Söhnen und Töchtern, Herr. Du hast uns lieb, Herr, und du redest so liebreich zu uns. Wir danken dir dafür. Wir beten dich an. Wir preisen deinen herrlichen Namen und geben dir allein die Ehre. Nicht einen Menschen wollen wir verherrlichen. Dir allein gebührt die Ehre, der Lobpreis und die Anbetung, Herr. Du hast gesegnet und du willst weiter segnen, o Herr. Anbetung deinem wunderbaren Namen. Nimm in den Lobpreis. Nimm in den Dank, o Herr. Herr, wer soll es tun, wenn nicht wir, Herr, die wir dein Wort gehört haben? Wie sollten wir nicht preisen und ehren und deinen Namen erheben? Wir bitten dich auch noch, Herr, für die, die krank sind, Herr. Wir legen sie dir hin, o Herr, und bitten, du wollest ihnen Gnade schenken und wollest dich als der große Arzt und Helfer erweisen, Herr. Du bist heute noch derselbe. Preis und Dank, Ruhm und Anbetung sei deinem herrlichen und wunderbaren Jesus Namen. Amen. Halleluja.